Heute bei «Apropos» – das Geschäft mit schlechten Implantaten.
Weil sie unter starken Rückenproblemen leidet, wird Manuela E. von ihrem Arzt ein neuartiges Implantat, eine künstliche Bandscheibe, in die Rückenwirbelsäule eingesetzt.
Er hat einfach gesagt, das sei ein super Produkt. Und ich habe auch nicht mehr eigentlich gross, wenn ich ehrlich bin, nachgefragt. Ich habe ihm vertraut. Weil er ist der Facharzt und er ist die Person, die weiss, was es dort braucht.
Ein paar Jahre später kommt sie wahnsinnige Schmerzen über.
Ich konnte kaum mehr laufen, ich konnte kaum mehr hocken ohne Schmerzen.
Und Manuela E. erfährt, dass das Implantat ihrem Rücken kaputt gegangen ist.
Anhand der Röntgenbilder hat man gesehen, dass das Implantat sich zersetzt hat, dass es mir in Wirbel Löcher gefressen hat.
Was sie aber erst später gehört, ist, dass das Implantat trotz Testversuchen offen, die schiefgelaufen sind, auf den Markt gekommen ist. Und dass es längst nicht nur ihr im Körper grossen Schaden angerichtet hat.
Ein kaputtes Implantat, eine Patientin, die jahrelang unter dem leidet. Der Fall von der Manuela E. kommt jetzt vor Gericht. Ihr ehemaliger Arzt, der Max Ebi, muss sich wegen schwerer Körperverletzung verantworten. Für ihn gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Die Geschichte von der Manuela E., die ist kein Einzelfall. Im Gegenteil, seit den sogenannten Implant Files weiss man, dass in der Medizin immer wieder Produkte zugelassen werden, die zum Teil in den Tests auch nicht so gut verheben. Wie kann das passieren? Über das reden wir in einer zweiteiligen Folge vom Podcast «Apropos», vom täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger» und von der Redaktion «Tamedia». Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio sind Katrin Boss und Roland Gamp vom «Tamedia Recherche Desk», die diese Geschichte recherchiert haben. Hallo miteinander.
Sorry.
Hoi, Mirja.
Roli, fangen wir doch mit dieser Geschichte von vorne an. Das ist Anfang 2007, dann sitzen in einem Versuchskäfig in einem Labor in Texas mehrere Affen. Was macht man mit diesen Affen?
Ja, genau. Also das sind Versuchstiere, die da ein ganz neuartiges Implantat für die Wirbelsäule testen. Die sogenannte K-Disc-L heisst die. Das ist eine künstliche Bandscheibe und die ist nicht aus Metall wie eben normale Prothesen, sondern aus Kunststoff. Und von der erhofft man sich eigentlich, dass sie die Wirbelsäule von Patientinnen und Patienten dort flexibel halten. Und ob jetzt die Innovation eben funktioniert, das sollen jetzt eigentlich die Tests an diesen Affen zeigen.
Katrin, die Affen haben also das Implantat im Rücken, das wird getestet. Wer hat denn das eingesetzt?
Das sind eben zwei Schweizer Professoren, die da involviert sind. Einer davon ist der Max Ebi, wo es darum geht, jetzt in dem Prozess, der dann kommt. Es war ein britisches Unternehmen, das das Implantat auf den Markt bringen wollte. Und der Max Ebi war der Leiter vom wissenschaftlichen Beirat von diesem Unternehmen. Und ja, weil er halt auch die Implantate eingesetzt hat, die Affentests gemacht hat, ist er auch bei der Entwicklung dabei gewesen. In dem Sinn hat er eigentlich sehr eine zentrale Rolle gehabt dabei.
Und wie endet denn die Tierversuche?
Also für die Tiere selber endet die tödlich. Die tut man dann einschläfern und man schiebt dann Kadaver in den Computertomograph. Und das Resultat davon ist eigentlich, man kann es nicht anders sagen, das ist enttäuschend. Also es gibt bei fast allen Affen ums Implantat herum am Wirbel Erosionen. Das zeigt dann ein Gutachten. Die meisten von diesen Prothesen weisen auf den Röntgenbildern auch Riss auf. Und es gibt laut einem Experten einfach beunruhigende Veränderungen am Wirbelknochen.
Also Resultate, die nicht unbedingt erfreulich sind. 2009 trifft sich jetzt Max Ebi und der Beirat, den er leitet, mit der Geschäftsleitung von dieser Firma, die das Implantat gerne möchte auf den Markt bringen. Und sie wollen besprechen, wie es jetzt weitergehen soll. Wie läuft das Treffen ab?
Genau, das war ein Treffen im Novotel am Flughafen in London. Das ist eigentlich ein ganz zentraler Moment, würde ich sagen, in dieser ganzen Geschichte. Weil dort hat es einen Bericht gegeben über den radiologischen Befund. Also das heisst, die Affentests, die Röntgenbilder von diesen Affentests hat ein Radiologe angeschaut, hat einen Bericht gemacht und der ist eigentlich vorgelegt und ist diskutiert worden. Und der hat, wie das der Roli ja schon gesagt hat, eben wirklich beunruhigendes Bericht gegeben. Es hat nur einen einzigen Aff gehabt, wo das so halbwegs funktioniert hat. Bei allen anderen hat es Probleme gegeben. Und trotzdem haben die das in dieser Runde klein geredet. Also der Herr Ebi explizit, so steht es im Protokoll von diesem Treffen, hat gesagt, ja, das ist einfach die Sicht von einem Radiologen, das hat klinisch überhaupt keine Bedeutung. Er hat das nicht ernst genommen und auch die anderen nicht, sie haben ihm nicht widersprochen. Und es ist von dem her schon erstaunlich, dass nach so einem Bericht die Gruppe nachher zum Schluss gekommen ist, so jetzt ist der Moment gekommen, wo man das auch an Menschen testen kann. Der Rebbe hat zwar noch ein bisschen zu Vorsicht gemahnt an diesem Treffen, hat gesagt, ja, vielleicht eher mal mit einer kleinen Gruppe von 5 Patientinnen und Patienten. Aber am Schluss haben sie sich darauf geeinigt, man legt los mit den Menschenversuchen, und zwar in einer klinischen Studie mit 29 Patienten und Patientinnen.
Ihr habt euch ja das Protokoll und auch all die anderen Dokumente angeschaut. Kannst du nachvollziehen, Kathrin, wieso startet man so einen Versuch am Mensch, obwohl der Tierversuch ja missglückt ist, kann man sagen?
Ja, das liegt wahrscheinlich daran, also, aber da müssen wir jetzt ein bisschen spekulieren, weil wir können nicht in die Köpfe hineinschauen von diesen Teilnehmern und Teilnehmerinnen von dieser Sitzung damals. Aber ich nehme an, dass es damit zu tun hat, dass auch Druck herum war, dass man schnell auf den Markt wollte. Die Entwicklung von so einem Implantat, das kostet Millionen und darum hätte es schnell gehen sollen. Das sieht man daran, wie sie nachher die klinische Studie gemacht haben. Sie haben eigentlich zuerst einmal fast mit 60 Probanden und Probandinnen starten, haben viel einen längeren Zeitraum sich vornehmen und haben das aber alles abgekürzt. Alles eigentlich, so sieht man sie in Dokumenten, so ist die Vermutung stark, damit man möglichst schnell dann auf den Markt kann. Was eine fatale Sache ist, weil es leuchtet ja eigentlich ein, oder? Je länger man ein Studium macht, mit mehr Testpersonen, desto mehr weiss man eigentlich, ob sich das Implantat bewährt. Aber jetzt, wie der Fall zeigt, da hat man jetzt von Anfang an geplant, dass man das relativ kurz macht, also, dass man 8 Monate lang testet an Menschen und dann soll das auf den Markt. Eine viel zu kurze Zeit, oder? Also eigentlich weiss man, das sagen ganz viele Experten, sagen, bei Rückenimplantat ist es so, dass man etwa 5 Jahre Testzeit braucht, um überhaupt irgendetwas über Langzeitfolgen zu sagen.
Mhm. Ja, genau. Und dass man trotz so schlechten Tierversuchen ein Implantat beim Menschen einsetzen kann, das ist einfach auch möglich, weil die Regulierung von der Behörde das zulässt. Also, wenn man das vergleicht mit den USA, dort ist es einiges strenger. Also, dort kann man keine Tests an Menschen machen, wenn man nicht die erfolgreichen Tierversuche vorlegt. Und in Europa, da ist das jetzt in dem Fall trotzdem gegangen. Und es hat dann eine klinische Studie gegeben für das Implantat, also das hat man bewilligt, obwohl eben die Pavian ein deutliches Warnzeichen hätte müssen sein.
Man startet also die Studie mit 29 Personen. Wie kommt die raus?
Ja, man kann sich ja etwa vorstellen, wie das rausgekommen ist. Also, es ist eben nicht gut rausgekommen, beziehungsweise sehr ähnlich wie bei den Affen. Sehr schnell haben sich schon Probleme gezeigt. Also, es haben Risse gegeben, die Implantate, Prothesen haben sich verschoben. Nur ist natürlich das Implantat bei den Menschen viel länger drin geblieben als bei den Pavianen, wo man das nur vielleicht 6 Monate oder 12 Monate testet. Viel, viel länger. Und darum sind eigentlich auch Komplikationen immer katastrophaler geworden. Probleme haben zugenommen mit den Jahren. Besonders brutal ist es geworden. Also schlimme Folgen für Patientinnen und Patienten haben sich vor allem nach etwa 3 Jahren gezeigt. Also es hat sich gerecht, im Nachhinein muss man das sagen, dass man keine Langzeitfolgen erforscht hat.
Bei allem, was ihr beschreibt, würde ich jetzt wie zum Schluss kommen, so ein Implantat, das im ersten Test, im zweiten Test so schlecht abschnitt, das kommt keine Zulassung über am Ende.
Doch, es kommt eben eine Zulassung über. Das ist ja eigentlich sehr erstaunlich. Und das ist auch schlussendlich vielleicht der Grund, warum wir die Geschichte gemacht haben, weil wir das auch sehr erstaunlich gefunden haben und wollten wissen, wie ist das überhaupt möglich. Doch, das lässt es eben zu, dass man so ein Implantat auf den Markt bringen kann. Es hat können in Europa nachher eingesetzt worden. Also es hat ein CE-Gütesiegel bekommen und hat in ganz Europa können eingesetzt werden. In Deutschland bis zu 200 Mal. Also das sind ganz, ganz viele Patienten, die das Implantat in den Rücken bekommen haben.
Ich stelle dir gerade die Frage, wie ist das möglich?
Das ist eben eine Spezialität eigentlich von den Medizinprodukten, oder? Bei einem Medikament ist es so, dass es lange Tests braucht. Zuerst braucht es Tierversuche, dann braucht es Tests, verschiedene Phasen von Studien bei Tests an Menschen. Anschliessend wird das Medikament dann von einer staatlichen Zulassungsstelle genehmigt. Das ist sehr ein aufwendiges Verfahren. Bei den Medizinprodukten ist das ganz anders. Ein Implantat zum Beispiel, das wird dann von einer privaten Prüfstelle wird das auf den Markt zugelassen. Also die tut das überprüfen. prüfen und nicht eine staatliche Behörde. Und wie das Beispiel halt zeigt, ist, dass das offenbar eine Zulassung überkommt, auch wenn man nur ganz wenig Monate, also jetzt in diesem Fall 8 Monate, ein Implantat testet und keine Langzeitfolgen muss irgendwie aufzeigen, was könnte haben. Aus unserer Sicht, das muss man vielleicht noch hinzufügen, ist das einfach unfair den Patienten und Patientinnen gegenüber. Es ist eigentlich ein unverantwortliches System, das die Behörden da zulassen, finde ich. Weil die Kranken, die werden einfach zu Versuchsobjekten der Industrie in dem Sinn, oder? Also sie bleiben Testpersonen für eine Industrie, die mit dem eigentlich Milliarden macht.
Jetzt war ja der Schweizer Chirurg Max Ebi bei dieser Entwicklung federführend von diesem Implantat. Könnt ihr euch erklären, wieso er immer weitergemacht hat?
Also wir wissen es natürlich nicht genau. Oder wir haben uns zum Teil auch selber gefragt, was ihn da motiviert hat. Es kann natürlich auch sein, dass er jetzt die Resultate von der Tierversuche zum Beispiel einfach anders interpretiert hat. Es ist aber sicher auch so, dass zum Beispiel ein Schweizer Professorenkollege von ihm, der dann selber auch dabei war bei diesen Affenversuchen, später von Druck geredet hat. Also da sei auch ein gewisser Druck rum gewesen von Geldgebern. Gerade jetzt, wenn man so eine kleine Firma hätte, wo dann private Investoren eigentlich dahinter stehen, wo so eine teure Entwicklung dann auch irgendwie finanzieren muss. Und wenn man auch über die Motivation redet, dann kommt dann auch das Finanzielle dazu, denke ich. Also es ist so, dass zeigt sich jetzt auch, dass der Max Ebi Aktienoptionen gehabt hat von dem Implantatunternehmen. Und das gibt natürlich dann ein Eigeninteresse, das er gehabt hat, dass das Produkt ein Erfolg wird.
Ist denn das üblich, dass quasi ein Arzt, der das selber einsetzt, dann gleichzeitig auch Aktien hat von so einer Firma, die so ein Produkt dann rausgibt?
Also wir haben sicher auch schon andere Fälle gehabt, wo das genau so war. Wie oft oder wie weit verbreitet das ist, das kann ich nicht sagen. Aber dort liegt genau das Problem, weil es, also man hat in der Schweiz jetzt keine Pflicht, das irgendwie zu deklarieren, in welcher Firma dass man da noch drin sitzt als Arzt. Und das gibt dann halt das Riesenproblem für die Patienten. Also es ist natürlich völlig intransparent, eben welche Eigeninteressen da eigentlich rum sind.
Klar ist, der Max Ebi, der kommt jetzt vor Gericht. Dass bekannt worden ist, wie das abgelaufen ist mit dem Implantat, das hat seinen Anfang aber schon bei einer internationalen Recherche, wo ihr beide auch beteiligt gewesen sind und wo vor 4 Jahren das erste Mal erschienen ist, die sogenannten Implant Files.
Implant Files heisst die weltweite Recherche.
Implant Files.
Bei der Zeit sind wir voll bezig mit den Implant Files.
It is a chilling report if you or someone you know has a medical implant.
Was genau ist damals rausgekommen?
Ja, genau. Das war eine Recherche mit ganz vielen Journalisten und Journalistinnen international. Und dort haben wir eigentlich uns vorgenommen, Missstände in der Medizinproduktindustrie aufzudecken, mal anzuschauen miteinander. Eines der prominentesten Beispiele, das dann rausgekommen ist, ist das mit dem Vaginalnetz. Eine holländische Kollegin hat ein Mandarinennetz im Supermarkt gekauft, hat mit einem Stapel von Dokumenten und Eingabeformularen bei einer Prüfstelle, bei einer privaten, das eingegeben, gesagt, das sei jetzt ein Vaginalnetz gegen Beckenbodenproblem. Und das hat tatsächlich geklappt. Das war ziemlich spektakulär gewesen. In diesem Zusammenhang sind wir dann auch mit den britischen und den deutschen Kollegen auf den KDSGL-Fall gestossen und haben darüber geschrieben. Und nach unserer Publikation dann hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen, die jetzt eben zu diesem Prozess führen.
Die Implant-Files haben ja eben auch die enge Verflechtung gezeigt, was gibt zwischen den Forscherinnen und Forschern und der Medizinindustrie. Wieso gibt es die?
Die ist eigentlich sehr wichtig. Also das ist nicht so, dass man das einfach an sich verteufeln darf, sondern die Verquickung von ärztlichem Wissen und der Industrie, die dann auch die Produkte herstellen kann, das ist eigentlich sehr, sehr wichtig. Das ist für die Innovation essentiell. Das haben wir jetzt gesehen bei der Corona-Impfung, oder? Dort hat das sehr schnell müssen gehen und ist dank dieser guten Zusammenarbeit ist das dann auch so schnell gegangen. Das ist uns zu gut gekommen. Das braucht es unbedingt. Das Problem ist einfach, dass es zum Teil zu wenig reguliert ist und die Aufgaben, wie das der Oli vorher gesagt hat, mit den Aktienoptionen, die Aufgaben bzw. die Verflechtungen von den Ärzten und Ärztinnen eben zu wenig kontrolliert wird. Das ist eigentlich die Hauptproblematik. Das Zusammenarbeiten an sich, da sind wir froh drum. Oder müssen froh drum sein.
Wieso fehlt denn gerade die Kontrolle?
Das ist eine sehr gute Frage. Also der Staat setzt da eigentlich stark auf die Selbstregulierung Und die Sicherheit ist dann die Sache der Firma. Also die müssen das melden, wenn es jetzt mit einem Produkt einen schweren Zwischenfall gibt. Aber eben, das Interesse daran ist natürlich gering. Wenn man jetzt da ein ganz neues Produkt auf den Markt bringen will und wenn man, wie wir jetzt auch schon gesagt haben, eben vielleicht auch noch die Investoren im Nacken hat, dann will man ja nicht gerade unbedingt Probleme an die Öffentlichkeit tragen.
Das ist ein wichtiger Punkt, den der Oli jetzt gerade anspricht, mit diesen Meldungen. Das zeigt sich eigentlich genau jetzt in dem Fall von der Cadisc L. Offensichtlich hat es seit Jahren, also nachdem sie eingesetzt worden ist bei Menschen ab 2011, hat es jahrelang immer Probleme gegeben, aber sie sind nicht gemeldet worden. Das hat sich dann 2014 gezeigt. Ranier, also so heisst die Firma, die das Implantat rausgibt, hat dazu mal neue Mitarbeiter eingestellt und die haben gemerkt, dass es da ganze Beige von Meldungen gibt, die nie an die Behörden gelangt sind. Und wo sie dann die Meldungen zusammengetragen haben, einen Bericht befasst haben, hat die Firma innerhalb von kurzer Zeit beschlossen, jetzt muss das Implantat vom Markt zurückgezogen werden. Das heisst aber, wenn die Meldungen früher gemacht worden wären, hätte es können sein, dass man das viel früher gemerkt hat, dass es viel früher vom Markt zurückgezogen worden wäre und dass zum Beispiel auch Patienten und Patientinnen, wie zum Beispiel jetzt unsere Manuela E., die mit uns geredet hat, viel früher erfahren hat, dass das eine katastrophale Entwicklung ist, die sich da abzeichnet. Und sie hätte können gewarnt werden. Von dem her ist es sehr wichtig, die Meldungen. Und es ist, wie der Oli sagt, eben offenbar, das zeigt die Firma nicht immer im Interesse der Firmen, dass auch wirklich konsequent durchzuziehen.
Haben Sie gehört davon oder hat der Arzt Sie darüber informiert, dass er finanziell beteiligt war an der Firma, die das Implantat hergestellt hat?
Nein, der Arzt hat mich überhaupt nicht informiert, dass er dort finanziell beteiligt ist an dieser Implantatenfirma und somit noch Geld verdient.
Die Anwältin von Max Ebi hat eine Stellungnahme abgegeben zu dem Fall. Mein Klient hat sich im Zusammenhang mit dem Fall Cadisc L sowohl rechtlich als auch berufsethisch korrekt verhalten. Und weiter sagt sie, die Unterstellung eines Fehlverhaltens beruht auf einer unvollständigen und nicht korrekten Würdigung der wesentlichen Sachverhaltselemente, namentlich der erwiesenen Tatsache, dass mein Klient seine Patienten und Patientinnen richtig und genügend über die Risiken im Zusammenhang mit der Prothese Cadisc L aufgeklärt hat. Was im Fall von der Manuela E., die so ein Rückenimplantat bekommen hat, passiert ist und was der Gerichtsprozess, wo das schlussendlich drin geändert hat, jetzt bedeutet, um das geht es in der zweiten Folge von diesem Podcast. Das war die erste Folge. Die ganze Recherche von der Katrin Boss und dem Roland Gamp, die verlinken wir auch noch im Beschreib zu dieser Episode. Und ebenfalls verlinken wir auch die frühere Recherche zu den Implant Files. Falls man das noch nachlesen will, das findet man alles bei uns auf der Webseite und in der App. Und das war's für heute mit «Apropos». Die nächste Folge von uns, die hören ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.